Radio Prag, Nachrichten.
Im Streit um die Familienbeihilfe verklagen Tschechen und Slowaken den österreichischen Staat. Die katholische Kirche will die Senatsentscheidung zur Besteuerung der Restitutionen abwarten. Das Abgeordnetenhaus lehnt eine Lockerung der Urheberrechtsbestimmungen ab. Rund 1.000 Tschechen und Slowaken in Österreich haben den dortigen Staat verklagt. Grund ist die Kürzung der Familienbeihilfe für ausländische Arbeitnehmer in Österreich, wenn deren Kinder in der ursprünglichen Heimat leben. Dies berichtete die Presseagentur CTK am Freitag. Seit Anfang dieses Jahres bestimmt sich die Familienbeihilfe in Österreich danach, wo die Kinder wirklich leben. Für ein Kind in Tschechien wird die Beihilfe dann nach dem dortigen Lebenshaltungskosten berechnet. Auch in der Europäischen Union wird die Regelung scharf kritisiert. Die Europäische Kommission hat mittlerweile ein Verfahren gegen Wien eröffnet. Die katholische Kirche will in der Frage der geplanten Besteuerung von Kirchenrestitutionen die Entscheidung des Senats abwarten. Dies sagte der Prager Erzbischof Kardinal Dominik Duka nach einer Sitzung der Bischofskonferenz am Donnerstag. Man wolle weitere Schritte mit anderen Kirchen und der jüdischen Gemeinde beraten, so Duka. Zudem seien Gespräche mit Premier Andrej Babiš geplant. Der Senat wird voraussichtlich am 27. Februar über die Angelegenheit entscheiden. Ende Januar stimmte das Abgeordnetenhaus für einen kommunistischen Gesetzesvorschlag zur Besteuerung von Kirchenrestitutionen. Betroffen sind noch ausstehende Zahlungen des tschechischen Staates für Kircheneigentum, das von den Kommunisten nach 1948 enteignet worden war, heute aber nicht mehr zurückgegeben werden kann. Am Freitag müssen auch die letzten Pelztierfarmen in Tschechien dicht machen. Ab 1. Februar tritt nämlich hierzulande ein Gesetz in Kraft, das die Aufzucht von Tieren nur wegen ihres Felles verbietet. Die Parlamentarier argumentierten bei ihrer Entscheidung vor knapp 1,5 Jahren mit ethischen Gründen. Das Verbot gilt als großer Erfolg der Tierschützer in Tschechien. Das Abgeordnetenhaus hat am Freitag die Rechte von Autoren und Verwertungsgesellschaften gestärkt. Das Unterhaus des tschechischen Parlaments lehnte eine Senatsvorlage zur Lockerung des Urheberrechts ab. Der Vorstoß des parteilosen Senators Ivo Valenta sah vor, dass Betriebe die Musik lediglich im Hintergrund laufen lassen, keine Gebühren an Verwertungsgesellschaften abführen müssen. Vor allem das Kulturministerium und Künstlerverbände sprachen sich gegen den Gesetzesvorschlag von Senator Valenta aus. Das sogenannte Transgasgebäude oberhalb des Nationalmuseums in Prag kann abgerissen werden. Am Donnerstagabend lief eine Einspruchsfrist ab. Die Immobiliengesellschaft HB Reavis als Eigner des Gebäudes möchte auf dem Grundstück einen Bürokomplex bauen. Der Abriss ist umstritten. Gegner des Vorhabens halten das Transgasgebäude für ein wertvolles Zeugnis brutalistischer Baukunst der 1970er Jahre. Sie wollten es unter Denkmalschutz stellen lassen. Dies hatten aber sowohl das Prager Denkmalschutzamt als auch der damalige Kulturminister Daniel Herrmann abgelehnt. Und zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien meist bewölkt. Nur im Süden und Osten des Landes zeigt sich vereinzelt die Sonne. Im ganzen Land kann es örtlich leicht regnen oder schneien. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 1 bis 5 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag begrüßen, dem Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Am Mikrofon ist für Sie Strachnja Bučan. Die tschechoslowakische Krone wird in diesem Monat 100 Jahre alt. Auf der Prager Burg gibt es dazu eine Ausstellung mit einem ganz besonderen Exponat. Im ersten Beitrag unseres Tagesechos verraten wir Ihnen, worum es dabei geht. Für unseren zweiten Bericht sollten Sie sich dann warm anziehen. Wir wollen Ihnen nämlich den ersten Tschechen in der Antarktis vorstellen. Vor genau 90 Jahren setzte Václav Vojtěch seinen Fuß auf den eisigen Südkontinent. Wie jeden Freitag haben wir auch diesmal wieder einen Sprachkurs für Sie vorbereitet. Und zu guter Letzt gehen wir mit Ihnen noch zum Skifahren. In unserer Sendereihe Reiseland Tschechien hören Sie einen weiteren Teil unserer Serie zu den tschechischen Skigebieten. Diesmal nehmen wir Sie mit auf den Kalberg und nach Božidar. Viel Spaß bei unserer Sendung und bleiben Sie dran. In den letzten Monaten des Jahres 1918 zahlte man in der neu gegründeten Tschechoslowakei noch mit königlich-kaiserlichem Geld. Man wollte in der jungen Republik aber möglichst schnell eine eigene Währung haben. Das geschah im Februar 1919. Seit Donnerstag erinnert eine Ausstellung der Zentralbank an die Entstehung und Entwicklung der tschechoslowakischen und der tschechischen Krone. Näheres dazu von Lothar Martin.
Die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Entstehung der tschechoslowakischen und tschechischen Währung wurden mit einem großen Festakt eröffnet. Er fand am Donnerstag im spanischen Saal der Prager Burg statt. Dabei präsentierte der Gouverneur der Zentralbank Jiří Rusnok auch das Prunkstück einer ab Freitag beginnenden Ausstellung.
Ich kriege Zlatou 100 Millionen Münzen.
Es ist eine gewaltige Goldmünze, die die Zentralbank eigens für das Jubiläum prägen ließ. Sie hat einen Durchmesser von 53,5 cm und wiegt 130 Kilogramm. Damit ist sie eines der außergewöhnlichsten Geldstücke auf unserem Planeten, ergänzt der Kurator der Ausstellung Jaroslav Moravec.
Die Münze ist aus purem Gold und zum jetzigen Zeitpunkt die größte in Europa. Sie ist die zweitgrößte Münze in der Welt, zugleich aber die weltweit größte Münze, die mit der Frästechnologie geprägt wurde. Die derzeitige Rekordmünze, die in Australien geschaffen wurde, ist aus einem einzigen Guss entstanden.
Entworfen hat die Münze der Bildhauer Wladimir Oppel. Die Nationalbank ließ das große Geldstück aus den eigenen Goldvorräten anfertigen. Nach der Ausstellung kommt das Prunkstück in einen Tresor. Weitere Exponate der Ausstellung sind sehr alte Zahlungsmittel. Dazu gehören die ersten Geldscheine der jungen Republik, die sogenannten Staatsbanknoten aus dem Jahr 1919. Es sind aber auch die frühen Entwürfe der ersten Kronenbanknoten zu sehen. Sie stammen unter anderem von Alfons Mucha und Max Schwabinski. Des Weiteren werden Exilbanknoten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs gezeigt. Jaroslav Moravec erläutert.
Das waren Zahlungsmittel, die die tschechoslowakische Exilregierung während des Zweiten Weltkriegs in Großbritannien drucken ließ. Das Interessante daran ist, dass auf diesen Geldscheinen keine Jahreszahl festgehalten ist, da man nicht wusste, wann der Krieg zu Ende ist.
Neben mehreren Gedenkmünzen hält die Ausstellung noch ein weiteres Unikat parat. Die allererste Gedenkbanknote. Es ist ein 100-Kronenschein in den Farben Weiß, Gelb und Gold. Auf der Vorderseite ist der erste tschechoslowakische Finanzminister Alois Rašín abgebildet. Die limitierte Serie wurde in einer Anzahl von 20.000 Stück gedruckt. Interessierte Sammler können die Exemplare in speziellen Numismatikgeschäften erwerben. Zentralbankgouverneur Jiří Rusnok.
Der Geldschein ist eine Gedenkbanknote, die vornehmlich als Sammlerstück herausgegeben wurde. Der 100-Kronenschein erfüllt andererseits alle Erfordernisse eines Zahlungsmittels. Mit ihm könnte man gegebenenfalls also auch bezahlen. Sein Verkaufswert ist jedoch um 10-mal höher als sein Nominalwert. Deshalb gehe ich davon aus, dass ihn niemand in Umlauf bringen will.
Die Ausstellung ist bis 28. April im Saal der ehemaligen kaiserlichen Pferdestelle auf dem Prager Burggelände zu sehen. Soweit der Beitrag von Lothar Martin. Der Geograf Václav Vojtěch war der erste Tscheche, der in der Antarktis war. Vor 90 Jahren nahm er an einer Expedition des Amerikaners Richard Evelyn Byrd teil. Mehr von Martina Schneibergova.
Václav Vojtěch stammte aus der ostböhmischen Gemeinde Skřivany. Er studierte Geographie und Geschichte an der Prager Karlsuniversität. Um Geld für sein Studium zu verdienen, arbeitete er zu dem Kreisarchiv. Vom Archiv wurde er 1922 nach Paris entsandt mit der Aufgabe, Dokumente über den Ersten Weltkrieg zu studieren. In Paris erfuhr er damals viel über die tragische Expedition von Robert Scott zum Südpol im Jahre 1912. Seitdem zog es ihn in die Antarktis. Er kehrte dann nach Prag zurück, wo er 1927 den Doktor in Geschichte machte und begann, für eine Presseagentur zu arbeiten. Ende desselben Jahres erfuhr Vojtěch von den Plänen des US-amerikanischen Polarforschers Richard Byrd für eine Antarktis-Expedition. Er setzte sich mit ihm in Kontakt, doch Byrd lehnte eine Beteiligung von Václav Vojtěch zunächst ab. Der gab aber nicht auf und fuhr extra nach Neuseeland, um den Expeditionsleiter zu treffen. So wurde der tschechische Historiker schließlich doch Mitglied der Expedition. Wojtěch sei dann auf einem der Expeditionsschiffe als Heizer angestellt worden, erzählt Michal Janouch. Er leitet die Polarsektion der Tschechischen Geographischen Gesellschaft.
Wojtěch schrieb nach der Rückkehr ein Buch mit dem Titel Matrose, Heizer und Hundetrainer am Südpol. Darin erwähnte er, dass ihn bei der Reise auch Staatspräsident Tomáš Garrigue Masaryk, der Unternehmer Tomáš Batia und weitere Persönlichkeiten finanziell unterstützt haben. Geholfen haben zudem das tschechoslowakische Außenministerium sowie das Bildungsministerium.
Am 27. Januar 1929 erreichte Václav Vojtěch zusammen mit den anderen Expeditionsteilnehmern die Antarktisküste. Bird wollte als erster Mensch den Südpol per Flugzeug überqueren. Vojtěch arbeitete in der Zwischenzeit nicht mehr als Heizer, sondern als Hundetrainer. Denn die Expeditionsmitglieder begaben sich neben dem Überflug des Südpols auch in den Spuren von Amundsen. Miroslav Janouch.
Die ganze Expedition dauerte 2 Jahre lang. Das Wetter spielte dabei eine große Rolle. Wirth wartete praktisch vom Januar bis November 1929 auf entsprechende Bedingungen, um das Flugzeug zusammenzuschrauben und vor dem Überflug zu testen. Denn bis heute gilt, in der Antarktis macht man nur einmal einen Fehler.
Letztlich gelang der Überflug und die Umrundung des Südpols, und zwar am 28. und 29. November 1929. Die Expeditionsmitglieder wurden später vom amerikanischen Kongress ausgezeichnet. Auch Václav Vojtěch erhielt eine sogenannte Goldmedaille. Als er wieder in der Tschechoslowakei war, berichtete er nicht nur in seinem Buch von seinen Erlebnissen am Südpol, sondern auch bei vielen Vorträgen. Außerdem bereitete er sich auf eine weitere große Reise vor. Der 31-Jährige wollte sich dem Anthropologen Aleš Hrdlička anschließen, um das Klima und die Geologie in Alaska zu erforschen. Kurz vor der Abreise ertrank Vojtěch aber bei einer Paddeltour auf der Elbe nahe Satzka. In seinem Geburtsort Skřivany erinnert eine Gedenktafel an den Polarforscher sowie eine Dauerausstellung im Stadtmuseum im nahen Nový Bydžov. Außerdem wird zu seinen Ehren jedes Jahr ein Hundeschlittenrennen im Riesengebirge veranstaltet.
Sie hörten einen Beitrag von Martina Schneibergova. Nun nehmen wir Sie in unserem Sprachkurs mit zum Vögelfüttern. Wie gewohnt hat Markéta Kachlíková die folgende Tschechischstunde für Sie vorbereitet.
Im Winter ist das Nahrungsangebot für Vögel,
Ptáci,
gering. Deswegen greifen wir Menschen ein, indem wir sie füttern.
Krmit.
Dafür wird meist ein Vogelhäuschen,
krmítko,
im Garten oder auf dem Fensterbrett aufgestellt. Dort erhalten die Tiere dann ihr Futter.
Krmivo.
Als Vogelnahrung geeignet sind vor allem verschiedene Samen.
Semena.
Unter anderem von der Sonnenblume,
Slunečnice,
der Hirse,
Prso,
vom Hanf,
Konopí,
Mohn,
Mák
oder Weizen,
Pšenice.
Den Vögeln schmecken zudem Nüsse,
Ořechy.
Aber auch Früchte und Beeren kann man ihnen vorsetzen, so etwa Vogelbeere,
Jeřabiny,
Tintenbeere,
Ptačí zob,
schwarzen Holunder,
Bezčerný
und Weißdorn,
Hloch.
Zur Abwechslung lässt sich aus der Küche etwas hinzufügen, so etwa ein geschnittener Apfel,
Jablka,
eine geriebene Karotte,
strouhaná mrkev,
Haferflocken,
ovesné vločky
und Fleischstücke,
kousky masa.
Zudem dürfen Schmalz,
sádlo
und Talg,
lůj,
nicht fehlen. Nachdem das Mahl angerichtet ist, kann man durch das Fenster die Gäste am Vogelhäuschen beobachten. Am häufigsten sind es die Kohlmeise,
Sikora konjadra,
die Blaumeise,
Modřinka,
der Grünfink,
Zvonek zelený,
der Hausspatz,
Vrabec domácí
und der Feldsperling,
Vrabec polní,
sowie die Amsel,
Kos.
Seltener kommen auch der Erlenzeisig,
Čížek,
der Stieglitz,
Stehlík,
der Kleiber,
Brhlík,
der Buchfink,
Pienkava,
der Gimpel,
Hýl,
der Kernbeißer,
Dlask,
und die Drossel,
Drost,
zu Besuch. Und als sehr selten gelten etwa der Seidenschwanz,
Brkoslav,
und der Birkenzeisig,
Čečetka.
Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Markéta Kachlíková war das mit dem Sprachkurs. Sie sind auch weiterhin bei Radio Prag, dem Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks, auf Deutsch. In unserer Reihe tschechischer Wintersportorte geht es diesmal ins Erzgebirge. Ziel sind der höchste Berg des Mittelgebirges und die höchstgelegene tschechische Gemeinde. Die Rede ist vom Klinovec, auf Deutsch Keilberg, und Boží dar. Till Janser nimmt sie dorthin mit.
Reiseland Tschechien.
Možná můžeme jít kousek tam, já vám ukážu, kde začíná ta propojovací sjezdovka na ten Mikl.
Ano.
Oben auf dem Keilberg geht es los. Hanna Hoffmanová ist Sprecherin des Skigebiets. Sie führt uns dorthin, wo die Tiefschneepiste beginnt. Mit der Nummer 25 ist diese gekennzeichnet. An diesem kalten, sonnigen Morgen biegt dabei erst einmal keiner der Fahrer dorthin ab. Dabei ist die Freeride-Möglichkeit eine Rarität in den tschechischen Mittelgebirgen. Das Skigebiet an dem 1244 Meter hohen Berg ist beliebt. Und zwar bei Tschechen und Deutschen gleichermaßen. Michael Beer ist zum Beispiel aus der Lausitz hergekommen, zusammen mit einem Bekannten aus Dresden.
Einen Tag Urlaub genommen, Wetter vorher abgecheckt. Und hat super geklappt, arbeitsmäßig natürlich auch. Ja, war eine spontane Entscheidung.
Und kennen Sie hier dieses Skigebiet schon? Warum sind Sie hierher gefahren?
Also das Skigebiet kenne ich jetzt schon, ja, seit ich klein bin. Meine Eltern waren schon immer in Oberwiesenthal. Und wie es dann so anfing, immer nach Oberwiesenthal erstmal gefahren. Und dann muss ich ehrlich sagen, war ich überrascht, was hier noch so für ein schönes Skigebiet entsteht. Ich glaube, auch die Liftanlagen, alles auch neu gemacht. Und seitdem fahren wir auch immer hierher, weil es einfach auch um die Wartezeiten geht. Also durch die doch relativ vielen Abfahrten, Lifte, verteilt sich das dann doch ein bisschen. Und am Wochenende ist zwar immer noch viel Andrang, aber Oberwiesenthal, ja, das ist dann zu viel.
Ein tschechischer Skifahrer sieht hingegen den tschechisch-deutschen Vergleich genau andersherum.
Sagen wir mal so, der Keilberg ist mittlerweile ziemlich gut. Wenn ich aber das Gesamtangebot vergleiche, dann ist der Skipass in Deutschland etwas billiger, aber ich habe einen besseren Service.
Sonja aus Leipzig findet hingegen.
Wir sind gern auf der tschechischen Seite. Die Leute sind nett, also die Deutschen sind auch nett. Aber wir fühlen uns hier sehr wohl, gut aufgehoben.
Das Wintersportangebot am Keilberg hat sich in den vergangenen Jahren ziemlich entwickelt. Seit diesem Jahr gibt es sogar eine Skischaukel zusammen mit dem benachbarten Gebiet Neklid oberhalb vom Boží dar. Außerdem verkehrt ein Skibus nach Oberwiesenthal zum Fichtelberg. Wir treffen die Sprecherin Hanna Hofmanova nun in einem der Restaurants auf dem Keilberg.
Durch den Zusammenschluss mit Necklid ist die Pistenlänge von 18 Kilometer auf über 31 Kilometer angewachsen. Wenn die Besucher einen Skipass ab 1,5 Tage aufwärts kaufen, dann können sie diesen auch am Fichtelberg nutzen. Jede Stunde verkehrt zwischen den jeweiligen Gipfelstationen ein kostenloser Skibus.
Zum Necklid kommt man hingegen direkt auf den eigenen Brettern.
Vom Gipfel des Keilbergs führt dorthin eine neue Traverse mit dem Namen Rondo. Sie hat rund 5% Gefälle, ist also eine sehr sanfte und breite blaue Piste. Man kommt dann in der Mitte des Skigebiets Necklid heraus. Und von der Talstation Necklid führt wiederum eine Traverse zur Talstation der Piste Jáchymovská.
Von dort gondelt man mit dem Vierersessellift wieder zum Gipfel des Keilbergs. Apropos Jáchymovská, diese Abfahrt am Südhang ist mit knapp 3 Kilometern eine der längsten in Tschechien. Zudem wurde auf der Nordseite des Keilbergs für diesen Winter ausgebaut, wie Hanna Hofmanova erläutert.
Wir haben die blaue Piste Dámská in der Breite verdoppelt, und zwar, weil sie stark von Anfängern und Familien mit Kindern genutzt wird. Wir wollen damit auch die Sicherheit erhöhen. Die Verbreiterung haben wir schon lange geplant, aber vor allem wegen der Behörden hat es erst nach 7 Jahren geklappt. Zudem haben wir die rote Bachesovka verbreitert. Sie gehört ebenso zu den am stärksten frequentierten Abfahrten hier, weil sie zum Sessellift Sinestar führt.
Der Sinestar Express, so der Name, war übrigens 2012 der erste Sessellift hierzulande mit einer schließbaren Haube. Was es allerdings nicht mehr gibt auf der Nordseite, ist die U-Rampe. Sie sei wenig genutzt worden, gesteht Hofmanova. Stattdessen gibt es dort jetzt einen Funpark und am Necklid noch einen Snowpark. Beide mit verschiedenen Hindernissen und Sprüngen. Aber auch für Kinder ist das Skigebiet gut ausgestattet, wie die Sprecherin weiter erläutert.
Wir sind mit 2 Kinderarealen ausgestattet. Eines ist im Norden, das andere im Süden. Beide haben Förderbänder sowie einen Parcours für die Kleinen mit Tieren und eine Slalomstrecke. Im Norden kommt noch ein Karussell hinzu. Und beide Areale befinden sich genügend weit von der normalen Piste entfernt. Das garantiert Sicherheit und Ruhe für die Kinder.
A ty parky jsou vlastně vždycky oddělený, je to daleko od sjezdovek, aby to bylo i bezpečný a měli děti na tu výuku klid.
Hory, to je moje vášeň odmala, sotva začne padat sníh, tak dám se do gala. Šponovky a bundu, taky polštář na pády, liže mažu špekem, prostě já mám nápady. Na sněžku se pohodlně vyvezu, jak si připnu liže, tak z nich vůbec neslezu. Fičím klidně 100, každou muldu přeskočím, na horách se neznám, tam já přímo zdivočím. Na horách, na horách, na horách, vzduch je prýma a to klíma. Na horách, na horách, ve sněhu je jako v peřinách.
Der nächstgelegene Ort zum Skigebiet ist Božidar. Mit 1028 Meter Meereshöhe ist es die höchstgelegene Gemeinde Tschechiens. Gerade im Winter sind die Hotels und Pensionen aber häufig ausgebucht. Von hier stammt unter anderem auch der ehemalige Weltklasse-Langläufer Lukáš Bauer. Und gerade für seinen Lieblingssport bietet Božidar optimale Bedingungen. Denn hier führt die sogenannte Erzgebirgsmagistrale durch. Dass sie und weitere Trassen immer schön gespurt sind, das koordiniert der gemeinnützige Verein První Krušnohorská OPS. Die ehemalige Profi-Langläuferin Eva Nduvimana ist Managerin des Vereins.
Direkt um Božidar herum bestehen geschätzt etwa 50 Kilometer Loipe, aber sie sind im Westen an die Gegend um Abertamy und Pernik angebunden. im Nordwesten bis Halbmal sowie an Oberwiesental und Tellerhäuser. Das Angebot ist also sehr bunt.
Wenn man will, kann man aber auch noch weiterlaufen, in Richtung Johann-Georgen-Stadt und Bublava. Insgesamt sind es über 200 Kilometer Loipen alleine auf der tschechischen Seite, wie Eva Nduvimana sagt. Für die ganzen Trassen gibt es auch eine Langlaufkarte, die der Verein seit 3 Jahren drucken lässt. Die Karten liegen zum Beispiel in den Infozentren aus und das auch auf der deutschen Seite. Auf den Loipen kommen aber alle auf ihre Kosten.
Die meisten Trassen werden mit einer Schneeraupe bearbeitet. Das heißt, dass dort normal Loipen gespurt sind. Nur wenige kleine Verbindungspassagen können ausschließlich mit einem Scooter erreicht werden. Aber das ist vernachlässigbar. Die überwiegende Mehrheit der Trassen ist sowohl für den klassischen als auch für den freien Stil geeignet.
Allerdings, so bekennt die Managerin, würden auf der tschechischen Seite beispielsweise Loipenhäuschen fehlen, aber auch Parkplätze direkt an den Einstiegen. Doch die Strecken liegen wunderschön. Was lässt sich rund um Božidar empfehlen? Eva Nduvimana muss nicht zögern.
Sehr schön ist die Magistrale zum Beispiel in Richtung Červená Jama, Hřebečná und Abertamy, sowie die Karlsrunde, die 20 Kilometer lang ist und nach Westen bis Abertamy und zum Berg Plešivec führt. Diese Loipen sind vom Profil her interessant und es sind dort nicht so viele Leute unterwegs wie auf dem Jesusweg, den auch Spaziergänger nutzen. Wenn man also Familien mit kleinen Kindern ausweichen und mal richtig langlaufen möchte, dann bietet sich die Magistrale an, aber auch der 4 Kilometer lange Freestyle-Kurs rund um den Spičák.
Und in der weiteren Umgebung? Da sei auch die Loipe von Nové Hamry über Přebus nach Bublava sehr schön, meint die begeisterte Langläuferin.
Zu den Skigebieten Kahlberg und Necklid gibt es eine gemeinsame Webseite, auch auf Deutsch, www.klinovec.cz. Und über die Langlaufregion können Sie sich unter www.grushnehoryaktivner.cz informieren. Wie man das schreibt, sehen Sie auf unserer Webseite. Trianza war für Sie dort. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Schauen Sie doch auch einmal auf unsere Seiten auf Facebook und Twitter vorbei. Dort finden Sie unsere interessantesten Beiträge und viele weitere Informationen aus Tschechien. Ein Mikrofon war für Sie Strachina Bučan. Sie hörten Radio Prag, den Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks, auf Deutsch.